Themen, die die Welt bewegen und Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, wo manchmal in den Nachrichten wenig Zeit ist. Darüber sprechen wir in unserem Weltspiegel-Podcast jede Woche mit Auslandskorrespondenten der ARD und Experten. Eine ganze halbe Stunde lang. Ich bin Janina Werner, schön, dass ihr dabei seid. Buschbrände in Australien, Überschwemmungen in Europa und in China, Waldbrände in Kalifornien. Das sind alles Naturkatastrophen, die im letzten Jahr passiert sind. Durch den Klimawandel könnte das noch verstärkt werden. Letztes Jahr haben Naturkatastrophen weltweit Schäden in Höhe von 210 Milliarden Dollar verursacht. Das gab es noch nie. Über extremes Wetter und die Folgen, darüber wollen wir heute reden und in die Welt gucken. Mit Sabine Rau, ARD-Korrespondentin in Paris, mit Carsten Schwanke, ARD-Meteorologe und Anne Demmer, Korrespondentin in Mexiko. Im Oktober sorgte das Unwetter Alex an der Küste und im Südosten Frankreichs für schwere Schäden. Regenfälle und Überschwemmungen, zerstörte Häuser, abgerissene Brücken, Dörfer ohne Strom, das waren die Folgen. Der noble Skiort Tende in den französischen Alpen wurde im Oktober besonders stark getroffen. Zwei Tage lang waren die Bewohner von der Außenwelt abgeschnitten. Meine Kollegin Sabine Rau hat sich auf den Weg gemacht nach Tende und mit den Menschen vor Ort gesprochen. Hallo Sabine.
Hallo Janine.
Wie sieht es in diesem Dorf Tende da jetzt gerade aus und kommt man da so einfach hin?
Also man kommt da überhaupt nicht einfach hin, weil weiterhin alle wichtigen Verkehrsverbindungen gekappt sind und blockiert sind. Es gibt eine provisorische Piste, über die wir auch gefahren sind mit unserem Teamfahrzeug. Übrigens im Konvoi mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Ortes. Die ist dreimal am Tag nur geöffnet und nur dreimal am Tag passierbar. Genau dann nämlich, wenn die Bauarbeiten an der Hauptstraße ruhen, also morgens früh, mittags, wenn die Bauarbeiter Mittagspause haben und abends. Das ist eine ziemlich holprige Piste, die einen vorbeiführt an zerstörten Ortschaften, zerstörten Häusern, an Straßen und Brückenresten. Man sieht also jetzt noch drei Monate nach diesem Unwetter, mit welcher Naturgewalt das Wasser und die Schlammlawinen da gewütet haben. Und Tende, der Ort selber, das ist ein sehr, sehr hübscher Ort in den Bergen, sehr malerisch gelegen. Eigentlich so auf den ersten Blick sieht man von den Verwüstungen im Ort selber nicht so viel. Aber wenn man genauer hinschaut und wenn man sich unterhält mit den Einheimischen, dann bekommt man eben schon ziemlich dramatische Geschichten erzählt.
Jetzt hast du es vorhin schon angesprochen. Es gibt eine Straße dahin, die war aber nur dreimal am Tag befahrbar. Wie sieht es mit der Versorgung aus? Also bekommen die Leute jetzt wieder alles?
Ja, im Augenblick läuft die Versorgung eben über diese provisorische Piste. Einmal am Tag machen sich Lkw auf den Weg. Die haben alles dabei, was die Bewohner brauchen. Die können das im Nachbarort sozusagen ordern für ihren persönlichen Bedarf, ob das Baumaterial ist oder Medikamente und natürlich Lebensmittel. Das alles läuft im Augenblick über diese provisorische Piste.
Also von Normalität kann da doch noch keine Rede sein nach drei Monaten.
Ja, man muss sich vorstellen, die Menschen sind total eingeschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit. Und natürlich ist das wirtschaftliche Leben, allerdings auch durch Corona, aber größtenteils auch eben durch die Zerstörungen, reduziert bzw. zum Erliegen gekommen. Wir haben mit Luc gesprochen, der hat die Skischule da im Ort, ist selber Skilehrer. Der hat uns erzählt, dass er dadurch, dass im Augenblick keine Touristen reinkommen können in den Ort, der früher ein beliebter Ski- und Wintersportort gewesen ist, dass er dadurch im Augenblick überhaupt keine Einnahmen hat und sich wirklich ernsthafte Sorgen über seine wirtschaftliche Zukunft und Existenz machen muss.
Was glauben denn die Bewohner, wann das normale Leben jetzt zurückkommt? Also der Sturm hat sie sehr getroffen und dann noch Corona. Sind sie denn optimistisch oder was für eine Stimmung herrscht da in dem Dorf?
Das ist eigentlich eine ganz eindrucksvolle Stimmung, weil diese Menschen haken einander unter und helfen sich jetzt in dieser Situation, die für sie in der Tat unübersichtlich ist. Man weiß es nicht so genau, wie lange die Arbeiten dauern werden. Jetzt ist Winter, es hat geschneit. Das macht das alles natürlich noch schwieriger. Es gibt seitens der Regierung und der Behörden keine Prognosen, wann das alles wieder in Ordnung sein wird. Aber das Eindrucksvolle ist, dass man sich gegenseitig unterstützt und hilft. Es gibt auch auf regionaler Ebene eine tolle Welle der Solidarität. Es ist eine Lotterie eingerichtet worden für diese Orte wie Tende, die abgeschnitten sind, wo die Menschen im Augenblick eben auf Hilfe von außen angewiesen sind. Da sind 2 Millionen Euro zusammengekommen, um Hilfe zu organisieren und Projekte zu finanzieren. Und man sieht, dass diese Menschen in den Bergen, ja, die sind einiges gewohnt und die haben immer schon auch mit Naturgewalten leben müssen und man merkt, dass die hart im Nehmen sind.
Du hast mit ganz vielen Menschen vor Ort gesprochen. Welches Schicksal hat dich denn am meisten bewegt oder berührt?
Ich würde sagen, dass die Person, der Mensch, der mich am meisten berührt hat, war Armand Giordano. Er ist Schäfer. Er ist Mitte 40, schätze ich mal. Und wir haben ihn getroffen an einem Nachmittag, kurz bevor die Sonne unterging. Er stand vor seinem Schafstall, beziehungsweise einem provisorischen Schafstall, wo er seine Herde unterbringen durfte, bei einem Kollegen, der auch Schäfer ist, weil er hat alles verloren. Und er stand da so, ein großer, stämmiger Mann, ein Mann, der draußen lebt, ein Mann, der nicht viele Worte macht, und erwartete uns. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Ich wusste, dass er ein schlimmes, ein sehr, sehr berührendes Schicksal hat und eine traurige Geschichte, die er bereit war, uns zu erzählen.
On a traversé un pont. Moi, j'étais devant les brebis, faire un peu plus devant. Mon frère était derrière. Il est arrivé une vague de boue derrière et il a emporté des brebis. Mon frère, on ne sait plus rien. Plus on l'a plus retrouvé pour le moment.
Er fing dann an und sagte, wir waren draußen mit den Schafen auf der Weide und eigentlich wollten wir gerade aufbrechen und zurück nach Hause gehen. Und dann passierte er mit seiner Schafherde und seinem Bruder, der ihn begleitete, eine Brücke und plötzlich sagt er, kamen diese Wassermassen über uns. Es war eine gewaltige Wucht. Und dann machte er so eine kleine Pause und sagt, und rissen meinen Bruder und die Hälfte meiner Schafherde vor meinen Augen mit sich. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Das war so ganz leise und still dahin gesprochen und diesem großen, stämmigen, kräftigen, wettergegerbten Mann liefen die Tränen über die Wangen. Und das war so ein Moment, wo man ja einfach innehält und merkt, unter welchen Bedingungen diese Menschen da leben und wie tiefgreifend das ist, was sie durch dieses Unwetter erlebt haben.
Fühlen sich denn die Bewohner alleine gelassen oder bekommen sie Hilfe von Versicherungen, Unterstützung vom Staat?
Viele haben ihre wirtschaftliche Existenz verloren und viele haben ihre Häuser und ihre Wohnungen verloren. Man muss sich vorstellen, dass diese Wasser- und Schlammlawinen mit einer solchen Macht und einer solchen Wucht über die Dörfer hereingebrochen sind. Die haben Straßen abgerissen, die haben Brücken abgerissen, die haben Häuser zum Einsturz gebracht. Wir haben Roseline besucht, deren Haus seit diesem Unwetter unbewohnbar ist, weil die Schlammlawinen sich regelrecht durch dieses Haus gewälzt haben. Man sieht heute noch, dass zur hinteren Seite, zur Seite zum Berg hin, der Schlamm wirklich bis über die Fenster steht. Die ganze Wohnung, das ganze Haus sind vollgelaufen und die Folge ist, dass es überall schimmelt und dass natürlich alles vollkommen dreckig ist. Roseline hat das versucht, einigermaßen wieder sauber zu machen, aber es ist einfach ein Haus, was unbewohnbar ist. Und sie zum Beispiel wartet bis heute darauf, dass die Versicherung endlich den Schaden reguliert. Das tut die Versicherung aber nicht. So sind die Gesetze in Frankreich. Die Versicherung sagt, wir brauchen erstmal ein abschließendes Gutachten der staatlichen Behörden. Die staatlichen Behörden sind auch 3 Monate nach dem Unwetter nicht in der Lage, einen abschließenden Bericht vorzulegen. Und so lange zahlen die Versicherungen nicht. Und das heißt für die Leute, die leben in Notunterkünften, die können zu Hause nichts machen an ihren Häusern, solange nichts abschließend festgestellt worden ist und solange die Versicherungen kein grünes Licht geben und kein Geld fließt, damit sie die Reparaturen, die notwendigen, vornehmen können. Das und on top haben eben etliche im Augenblick auch keine Arbeit. Im Fall von Roselyne ist es so, sie ist bereits Rentnerin. Aber ja, das ist für die Leute natürlich extrem bedrückend.
Was bedeutet es für Menschen wie Roselyne, wenn die Versicherung nicht zahlt?
Sie hat von der Gemeinde eine Ersatzwohnung, eine Notunterkunft zugewiesen bekommen und die Nachbarn und der Bürgermeister sind total rührend und haben sie versorgt. Sie hat einen Kühlschrank geschenkt bekommen und Möbel und hat sich da halt in ihrem Provisorium gemeinsam mit ihrem Mann eingerichtet. Aber die beiden warten natürlich darauf, dass sie endlich zurück in ihr eigenes Haus dürfen und da loslegen können und das in Ordnung bringen können. Die sind beide über 60 und Roselyne hat zu mir gesagt, weißt du, ich habe nicht noch 20 Jahre Zeit, mein Haus wieder fit zu machen. Das war ihr Lebenstraum und da hängt ihr Herz dran und das ist natürlich ganz, ganz furchtbar für sie, dass sie im Augenblick nichts tun kann und dass sie da sitzen muss und warten muss, bis die Versicherung endlich reagiert.
Tournes ist ja ein Skiort und hat vom Tourismus gelebt. Das passiert ja alles gerade da nicht. Was hoffen denn die Dorfbewohner?
Luc, der Skilehrer, erzählte mir, dass seine große Hoffnung ist, dass es im nächsten Jahr wieder eine vernünftige Skisaison gibt oder sagen wir mal ab Winter dieses Jahres, 21, dass man sich aber auch darüber Gedanken machen muss, ob es alles so weitergehen kann wie früher, ob wir noch in dieser extensiven Art und Weise Skilifts betreiben sollten und können, ob man nicht eben auch stärker darüber nachdenken muss, zum Beispiel den Wintersport in einen ökologisch vernünftigeren Einklang mit den Gegebenheiten der Natur zu bringen.
Vielen Dank, Sabine, für deine Eindrücke aus dem Ort und dass du uns die mitgeteilt hast und mit den Menschen da gesprochen hast.
Sehr gerne.
Danke. Extremes Wetter, Versagen im Kampf gegen den Klimawandel und Umweltschäden verursacht durch den Menschen. Laut Weltwirtschaftsforum sind das die größten Gefahren für die Erde. Worauf müssen wir uns bei den Wetterlagen in den nächsten Jahren eigentlich einstellen? Darüber spreche ich jetzt mit jemandem, der sich mit dem Wetter ganz gut auskennt, ARD-Meteorologe Carsten Schwanke. Hallo Carsten.
Hallo Janina.
Hallo. Extremes Wetter wird immer mehr zu einer größeren Gefahr für die Erde. Stimmst du dem zu?
Grundsätzlich ja, weil wir davon ausgehen, dass im Zuge des Klimawandels, also vor allem im Zuge der steigenden Temperaturen, eine folgende Kette sich bildet. Es wird mehr Wasser aus den Ozeanen verdampfen und mehr Wasserdampf in der Atmosphäre bedeutet mehr Feuchtigkeit, da kann mehr Regen runterkommen, aber eben auch mehr Energie in der Atmosphäre. Und das sind allein zwei Zutaten, die dazu führen, dass wir häufiger Extremwetterereignisse erleben werden.
Du präsentierst ja uns immer auch schön das Wetter. Woran hast du denn persönlich auch gemerkt, dass sich das Wetter in den letzten Jahren verändert hat?
Da würde ich sagen, es gibt zwei Sachen. Zum einen habe ich es natürlich auf meinem Computer gesehen, anhand der Messwerte, die sich allmählich immer weiter nach oben schrauben, gerade bei den Temperaturen. Aber richtig persönlich gemerkt habe ich es vor allem im Sommer 2018. Also wenn man sich mal vorstellt, noch als ich studiert habe, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da haben wir gelernt, dass eine stabile Wetterlage in Mitteleuropa Pi mal Daumen 6 Wochen dauert. 6 Wochen Hochdruckgebiet oder wegen mir auch 6 Wochen Tiefdrucktätigkeit und dann stellt sich das Wetter wieder um. Wir haben ja hier diese Westwindwetterlage mit sehr regelmäßigen Veränderungen. Und dann kam 2018 und wir hatten auf einmal eine Hochdruckwetterlage, die dauerte 6 Monate. Das habe ich bis dahin noch nie erlebt und das hat natürlich auch zu sehr starken Auswirkungen geführt. Wir erinnern uns alle an die Trockenheit und es war kein Rekordjahr im Sinne von neuen Temperaturrekorden. Es gab keinen einzigen Tag im Jahr 2018 mit mehr als 40 Grad, aber es war einfach diese wahnsinnig lange Andauer des an sich ja schönen Wetters. Und das ist auch interessant. Wenn man an einem einzelnen Tag rausgegangen wäre, hätte man gesagt, oh, blauer Himmel, Sonnenschein, 28 Grad. Oder wegen mir auch mal 32 Grad. Ist doch schön. Aber in dieser Andauer führte es ja doch dazu, dass das, was wir jetzt erleben, die Bäume absterben, die Wälder krank oder tot geworden sind. Oder eben, wir erinnern uns ja auch an diese Niedrigwasserstände im Rhein, die zu Versorgungsengpässen an den Tankstellen führten. Also ganz viele Auswirkungen und von den Auswirkungen in der Landwirtschaft ganz zu schweigen. Also das war wirklich eine Zäsur in unserem Wetter in Deutschland.
Was ist das Problem mit längeren Wetterlagen?
Wir vermuten, dass es in Zukunft häufiger wird, dass sich bestimmte Wetterlagen festsetzen und wir nicht mehr dieses regelmäßige Westwind-wechselhafte Wetter erleben bei uns in Deutschland, in Mitteleuropa. Das hat mit der Erwärmung auf der Erde zu tun, und zwar mit der ungleichmäßigen Erwärmung. In der Arktis am Nordpol erleben wir die mit Abstand stärkste Erwärmung weltweit. Andere Regionen erwärmen sich nur langsam. Aber dadurch, dass es am Nordpol so rasant wärmer wird, nehmen die Temperaturunterschiede zwischen Nordpol und Äquator ab. Und je geringer Temperaturunterschiede sind, desto geringer ist auch der Wind, der als Ausgleich zwischen diesen verschieden temperierten Luftmassen funktioniert. Und dadurch bewegen sich Hochs und Tiefs langsamer. Und deshalb kommt im 2018, wenn also sozusagen der Jetstream, so sagen wir zu dieser Hauptwindströmung in höheren Atmosphärenschichten, wenn der ins Stottern gerät, dann gerät der Motor unseres Westwindwetters ins Stottern und er bremst einfach ab, er wird langsamer. Und das ist der eine Punkt, dass also sozusagen, wenn wir über ein halbes Jahr lang Trockenheit oder der entgegengesetzte Fall, ein halbes Jahr lang jeden Tag ein neues kleines Tief, das an sich nicht schlimm ist, aber das eine Regenmenge nach der nächsten vom Himmel fallen lässt, dann wird auch das zu großen Überschwemmungen führen können. Das ist die Gefahr von diesen lang andauernden Wetterlagen. Das andere, wenn wir steigende Temperaturen haben, dann haben wir eine stärkere Verdunstung im Ozean, wir haben mehr Wasserdampf in der Atmosphäre und das merken wir vor allem im Sommer, dass also Gewitterwolken deutlich größer werden als, sage ich mal, vor 30, 40 Jahren. Sie haben mehr Wasser in sich, die tragen mehr Wasser mit, haben eine höhere Energie und können dadurch zu größeren Schäden führen. Also der gleiche Gewitterregenguss bringt heute mehr Wasser nach unten oder auch größere Hagelkörner. Das ist sozusagen die andere Folge von Extremwetter.
In den USA gab es ja viele Naturkatastrophen, aber auch Europa ist immer stärker betroffen. Warum?
Europa ist betroffen wie jede andere Region der Erde auch. Aber hier kommt natürlich auch noch ein anderer Fakt hinzu. Wir sind eine sehr hochzivilisierte und technisierte Gesellschaft in Europa. Gerade im Westen Europas. Es wohnen viele Menschen auf engem Raum mit einer sehr sensiblen Infrastruktur, die eben auch leicht anfällig ist für Extremwetterereignisse. Unsere Städte sind versiegelt, bieten kaum Platz für Starkregenereignisse, für das abfließende Wasser. Das sind sozusagen die Grundlage dafür, dass sich ein extremes Wetter auch negativ auswirkt. Diese Grundlage ist in Europa, wie auch zum Beispiel an der US-Ostküste oder Westküste, ziemlich gut geschaffen, weil da viele Menschen mit viel Geld auf engem Raum leben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eben in Europa, vor allem in den Sommermonaten, erleben wir die Starkregenereignisse und Hitzewellen. Beides ist gefährlich. Die Hitzewellen plagen vor allem ältere Menschen, plagen aber auch die Landwirtschaft und damit eine gewisse Grundversorgung. Und in den Wintermonaten bekommen wir mehr Regen, mehr Tiefdrucktätigkeit. Die Winterniederschläge werden in Europa zunehmen. Also auch das führt dann wahrscheinlich zu einer Zunahme von Winterüberschwemmungen.
Jetzt hast du es schon angesprochen, in Europa sind wir dicht besiedelt, viele Menschen. Wie könnten sich denn Städte oder so darauf auch vorbereiten, wenn jetzt mehr solche Extremwetterlagen kommen?
Unsere Städte, vor allem die großen Städte, müssen sich darauf vorbereiten, auf das, was da in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommt. Das ist eine riesige Herausforderung, denn wir werden Folgendes erleben. Wir werden vor allem in den Sommermonaten häufiger Hitzewellen erleben und wir müssen überlegen, wie können wir unsere Städte noch so gestalten, dass wir in ihnen leben können. Dass wir also sozusagen nicht Reißaus nehmen, weil es einfach zu heiß in den Städten wird. Und Beton und Stein speichert die Wärme. Ein sehr guter und sehr wichtiger Punkt ist zum Beispiel das sogenannte Stadtgrün. Also Parkanlagen, Grünflächen. Die kühlen unsere Städte. Das sind die kühlenden Lungen unserer Städte. Wir haben zum Beispiel gemessen, dass nach einem heißen Tag in einer städtischen, innerstädtischen Parkanlage nachts die Temperatur um 10 Grad tiefer liegt als 300 Meter daneben in einem dicht bebauten Stadtviertel. Das heißt, dieses Stadtgrün ist immens wichtig. Es muss mehr Platz bekommen, aber es muss auch grün bleiben. Das heißt, wir müssen Bewässerungsanlagen bauen für unsere Parkanlagen. Denn wenn die einmal abgestorben sind, weil sie verdörrt sind, weil es dort zu trocken war, dann kühlen die auch nicht mehr. Der nächste Punkt ist, wir müssen die starken Winterniederschläge puffern. Wir müssen die aufnehmen und sammeln, um zum Beispiel im Sommer unsere Stadtgrünanlagen bewässern zu können. Wir müssen also vielleicht Speicherseen bauen. Unsere Stadt muss, da gibt es einen Begriff für, unter Stadtplanern, muss eine Schwammstadt werden. Sie muss den starken Niederschlag aufsaugen können und speichern können. Und dann, wenn es trocken ist, wie ein Schwamm oder wie Moos, müssen wir dieses Wasser wieder freigeben können zur Bewässerung von Grünanlagen.
Mit was für Wetterlagen oder Extremen müssen wir denn in den nächsten Jahren rechnen? Und wie können wir uns irgendwie darauf vorbereiten? Können wir das überhaupt?
Wir können uns natürlich auf veränderte Wettersituationen vorbereiten, zumal wir schon heute in den Modellrechnungen, in den Klimamodellrechnungen sehen, in welche Richtung es gehen wird. Zuallererst die wichtigste Änderung, die wir vornehmen müssen und die mit Abstand finanziell günstigste, das ist nach wie vor die Stellschraube Einsparen von CO2-Emissionen. All das, was wir heute an CO2-Emissionen einsparen, bei der Stromproduktion, im Verkehr und so weiter, all das wird nachher nicht x-fach teurer, wenn wir uns wieder auf eine Verschärfung der Wettersituation einstellen und uns darauf anpassen müssen. Das ist sozusagen immer nach wie vor, das kann man gebetsmühlenartig sagen, das Allerwichtigste. Und das Nächste ist, wir müssen damit rechnen, dass es im Sommer bei uns trockener und heißer wird. Man kann sogar fast abschätzen, dass wir noch vor dem Jahr 2050 im Sommer Tage erleben werden mit 43 oder 44, vielleicht sogar 45 Grad als Höchsttemperatur. Also es wird zunehmen, das Tempo der Erhitzung. Das andere ist, dass wir im Winterhalbjahr mehr Niederschläge bekommen, mehr Regen bekommen. Da steigt die Überschwemmungsgefahr und da kommt ein Punkt, wir müssen den Flüssen und Bächen Raum geben, damit das Hochwasser abgeführt werden kann. Aber wir müssen eben auch Speichermöglichkeiten schaffen, um dieses Mehr an Winterniederschlägen für die trockene Sommerzeit aufzuheben. Und wenn wir weiterschauen zum Ende dieses Jahrhunderts, dann wird natürlich auch der Meeresspiegelanstieg an Nord- und Ostsee den dortigen Städten und Gemeinden zu schaffen machen.
So, dann würden wir jetzt gerne noch deine Prognose für den Sommer wissen, obwohl es noch ein bisschen hin ist.
Es ist noch ein bisschen hin. Meine Prognose für den Sommer, es ist nett, 28 Grad, nicht heißer und es gibt immer wieder auch Regen. Das wäre meine Wunschprognose.
Okay, vielen Dank, Carsten, fürs Gespräch. Danke, ciao.
Tschüss.
Im November wüteten in Mittelamerika direkt zwei Hurricanes hintereinander, besonders in Honduras und Guatemala. Die Folgen? Überschwemmungen, schwere Erdrutsche, zerstörte Häuser. Millionen Menschen in Mittelamerika waren davon betroffen. Mehrere hundert Menschen kamen ums Leben und das alles mitten in der Corona-Pandemie. Und die Folgen sind bis heute immer noch sichtbar in den Ländern. Was bedeutet das für die Menschen? Darüber will ich mit meiner Kollegin Anne Demmer in Mexiko sprechen. Hallo Anne.
Hallo.
Tausende Menschen aus Honduras sind ja vor kurzem in Richtung USA aufgebrochen und die Karawane ist inzwischen auch gestoppt worden. Die beiden Hurricanes sollen aber auch ein Faktor gewesen sein, warum sich die Menschen auf den Weg gemacht haben. Was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, es waren tatsächlich ja zwei aufeinanderfolgende Tropenwirbelstürme, Iota und Eta der Kategorie 4 und 5, also die beiden höchsten Kategorien und das war ja im letzten November. Zehntausende Menschen mussten mit Booten und Hubschraubern aus ihren Häusern rausgeholt werden. Viele Menschen haben alles verloren, 95.000 Menschen allein in Honduras leben immer noch in staatlichen Notunterkünften und man muss ja auch sagen, Honduras und Guatemala, die ja so schwer getroffen wurden, gehören zu den ärmsten Ländern der Region und sie waren vorher schon von der Pandemie schwer getroffen. Und dann kamen noch die beiden Tropenwirbelstürme dazu, wo viele einfach die Lebensgrundlage völlig verloren haben. Das sagt auch Jorge Galeano von der internationalen Hilfsorganisation World Vision.
Creo que nunca habíamos enfrentado una situación como esta de responder a una emergencia grande, natural. Y al mismo tiempo tener otra emergencia que ya estaba, que es el coronavirus. Entonces son, vuelvo a repetir, emergencias simultáneas que se refuerzan la una a la otra.
Ja, und er sagt, Honduras sei wohl noch nie mit einer solchen Notlage konfrontiert gewesen, mit einer doppelten Katastrophe quasi, einer Naturkatastrophe und dem Coronavirus. Und die Folgen der Wirbelstürme verstärkten natürlich auch noch die Corona-Krise. Also komplette Familien hätten sich der Migrantenkarawane angeschlossen, Eltern mit ihren Kindern zusammen mit den Großeltern. Das sei verständlich, denn viele wüssten nicht wohin. Sie sind obdachlos. Dann bliebe den Menschen einfach auch gar nichts anderes übrig, als das Land zu verlassen.
Wenn jetzt so ein Hurricane angekündigt ist, ne, wie bereiten sich die Menschen darauf vor? Können sie das überhaupt oder gehört das auch schon zum Alltag?
Ja, das Problem ist, gerade weil es halt sehr arme Menschen sind, die sind natürlich mit dem alltäglichen Überleben erstmal beschäftigt. Die Regierung hat bestimmte Bereiche im Vorfeld evakuiert, das muss man schon sagen. Bei Tropenstürmen ist es ja so, aber dass es vor allen Dingen auch zu starkem Regen kommt, der so heftig ist, dass es zu Hochwasser und Überschwemmungen kommt. Es waren in Honduras ja vor allen Dingen die Küstenregionen betroffen. Viele Häuser befanden sich an Hängen, die dann abgerutscht sind. Es gibt natürlich Bemühungen, Frühwarn- und Erste-Hilfe-Gruppen auszubilden, die im Katastrophenfall die Bewohner benachrichtigen, aber das passiert noch viel zu wenig. Gerade durch die extreme Armut sind die Leute einfach damit beschäftigt zu überleben. Das Land leidet unter Korruption. Es gibt keinen verlässlichen Staatsapparat, um ein Beispiel zu nennen. Da werden Leute in führende Positionen gebracht, die sich um Katastrophenfälle oder die Pandemie kümmern sollen. Da wurde jüngst im Herbst letzten Jahres einfach mal ein bekannter Reggaeton-Sänger eingesetzt. Mitarbeiter auf zwei weiteren Positionen fielen durch Korruptionsskandale auf. Generell ist das große Problem, die Abholzung und zunehmende Bodenerosion machen Honduras besonders anfällig für Naturkatastrophen. Und genau in diesen betroffenen Regionen leben eben die Ärmsten des Landes. Aber gerade bei den erdrutschgefährdeten Hängen müssten Bäume gepflanzt werden, um sie zu stabilisieren. Da setzen sicherlich auch internationale NGOs an, aber das reicht einfach auch nicht. Und generell sagen Experten, dass diese Länder auch in Mittelamerika mehr Geld in das Krisenmanagement stecken. Das heißt, wenn eine Katastrophe passiert ist, aber zu wenig in die Prävention und ein Frühwarnsystem. Und das wäre aber natürlich nötig, um eben auch zu verhindern, dass Menschen sterben oder eben dann irgendwann auch obdachlos sind.
Inwieweit können eben diese mittelamerikanischen Staaten wie zum Beispiel Honduras oder Guatemala den Bewohnern überhaupt Hilfe leisten, wenn jetzt so eine große Zerstörung da gewesen ist?
Die Länder leiden unter einer schweren Wirtschaftskrise, die durch die Pandemie natürlich nochmal verschärft wurde. Und die Regierung unterstützt da kaum. Die Menschen sind nicht versichert. Viele Menschen in den betroffenen Regionen sind nach wie vor obdachlos, leben im informellen, also improvisierten Zeltlagern oder in staatlichen Notunterkünften, die mit dem Andrang aber auch gar nicht zurechtkommen. Die sind komplett überfordert. Menschen leben hier eben auf beengtem Raum. Es gibt kaum Zugang zu sauberem Wasser. Hygienestandards können nicht eingehalten werden. Das heißt, die Covid-Fälle steigen an. Es gibt aber nicht ausreichend Kapazitäten, dass die Menschen überhaupt versorgt werden. Zudem breitet sich Hepatitis und Dengue-Fieber aus. Also es herrscht Chaos auch in diesen Notunterkünften. Und die Rede ist mittlerweile davon, dass 2,3 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Und in der von den Wirbelstürmen tatsächlich betroffenen Region haben 80% der Menschen ihren Job auch verloren. Das ist natürlich auch ein weiterer Anlass, warum Menschen das Land verlassen. Die Felder wurden überschwemmt, die Ernte wurde komplett zerstört. Eben die Leute stehen im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Nichts.
Und sowas wie jetzt eine Versicherung oder sowas ist natürlich total in unserem europäischen Gedanken wahrscheinlich
genau.
Drin, oder?
Also die Leute, die da an den Hängen wohnen, die eben abgerutscht sind quasi, die haben keine Versicherung. 6 von 10 Honduranern lebt unter der Armutsgrenze. 4 von 10 Honduranern haben nicht genug Geld, um ihre Familie mit Essen zu versorgen. Also sie leben in extremer Armut.
Sind da immer die gleichen Länder betroffen, wenn es Hurricane-Stürme gibt? Oder ist das nur in der Wahrnehmung so?
Es ist tatsächlich so, dass Mittelamerika, aber auch die Karibik zu den Regionen gehören, die am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen und damit halt auch von den Wirbelstürmen. In den letzten 20 Jahren wurde die Region von rund 350 Tropenstürmen getroffen. Darunter waren rund 20 der stärksten Kategorie 5. Und dann im Zeitraum eben zwischen 1999 und 2018 gehörte laut dem gerade erst von der Umweltorganisation German Watch herausgegebenen globalen Klimarisikoindex Haiti neben Puerto Rico, Myanmar zu den am stärksten betroffenen Ländern. Und eben jetzt, um auch nochmal konkret auf Haiti zu kommen, das ist auch ein extrem gebeuteltes Land und gehört ja letztlich zu den ärmsten Ländern weltweit. Und das Land erholt sich kaum noch von den Wirbelstürmen.
Gibt es denn Beispiele, wo es vielleicht gut klappt in gewissen Ländern?
Ja, Kuba wäre tatsächlich so ein Beispiel, obwohl das Land da ja auch unter einer schweren Wirtschaftskrise und den US-Sanktionen leidet. Auch Kuba wird regelmäßig in der Hurricane-Saison von Wirbelstürmen getroffen, aber es gibt eben kaum Todesopfer. Und die sozialistische Karibikinsel ist bekannt für sein hervorragendes Katastrophenmanagement, muss man sagen. Selbst die UN und internationale Hilfsorganisationen haben das kubanische Katastrophenmanagement wiederholt gelobt und eben immer wieder als Vorbild empfohlen und angepriesen. Die Kubanerinnen und Kubaner lernen auch tatsächlich von klein auf, was im Katastrophenfall zu tun ist. Wie man sich bei einem Hurrikan zu verhalten hat, das gehört zum Lehrplan auf jeder Ausbildungsstufe und wird dann eben regelmäßig geübt. Und da greifen dann aber auch die unterschiedlichen Gewerke ineinander. Das funktioniert, da ist alles aufeinander eingespielt und es gibt dann eben auch kaum Todesopfer.
Danke nach Mexiko zu Anne Demmer, dass du mit uns darüber gesprochen hast und deine Eindrücke geteilt hast.
Gerne.
Das war der Weltspiegel-Podcast. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Habt ihr Kritik oder Anregungen, schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram, YouTube oder Facebook oder einfach eine Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Petra Schmidt-Wilting und Heribert Roth. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war der 29. Januar mittags.